Podcast. Unser Ziel, deine Ermutigung.
Ich liebe es, mit euch hier zu sein. Ich sage mir immer, ich glaube fest, Gott schreibt eine Geschichte mit der Menschheit. Schon von Anfang an. Und wir haben die Wahl, ob wir Teil sein von dieser Geschichte. Ich denke aber so an einen Zug. Oder? Das ist so wie ein Zug, der rollt. Und den kann man nicht aufhalten, der rollt. Und entweder springt man auf, oder eben nicht. Und ihr seid alle da, wo ihr irgendwie einen Bezug habt zu Gott, zum christlichen Glauben. Oder sonst irgendwie interessiert seid oder einfach mal hergeschleppt worden. Und das gibt mir Hoffnung. Also wenn ich euch hier sehe, wenn wir hier zusammen dürfen sein, das ist mega vielversprechend. Und ich habe mega Freude, dass ich mit dir hier sein, Rebecca. Wir werden die nächsten 20 Minuten zusammen ein bisschen berichten. Du wirst viel erzählen, mir und auch Ihnen da hier. Ich weiß schon ein bisschen einiges und ihr könnt euch also freuen. Es ist mega spannend, mega tief. Und auch ein grosses Dankeschön an dir, Rebecca, von Anfang an. Es ist nicht ganz einfach. Also du werdet es sehen. Es ist recht persönlich und du erzählst aus deinem Leben, es geht mega tief. Und dass du das heute Abend machst, merci vielmal, schon jetzt an dieser Stelle. Sag schnell, woher und wie lange hast du müssen reisen, bis du da warst?
Eine Viertelstunde circa, aber mit dem Velo.
Das heisst, du bist von Bern?
Ja, genau, ich wohne im Liebefeld.
Gut, also das ist eine von uns. Wenn du nicht interviewt wirst, wie jetzt heute Abend mit mir, was machst du?
Also die meiste Zeit von meinem Leben bin ich am Arbeiten. Ich arbeite als Logopädin, mache nebenzu noch einen Master berufsbegleitend. Und wenn ich frei habe, bin ich mega gerne mich am Bewegen, am allerliebsten draußen, sehr gerne in den Bergen. Genau, Freunde treffen, Familie, ja.
Also wir haben da, wo wir uns vorbereitet haben, hat sie erzählt, sie kommt aus einer Tourenwoche und so. Also wenn sie sagt, ein bisschen Berg und so, ist ein bisschen untertrieben. Also das ist ein richtiger Crack da, gegen Türen und Klettern und alles mögliche Wildzeugs da. Rebecca, ich habe dich eben kennengelernt und ich habe das Gefühl gehabt, so eine aufgestellte, fröhliche, lebensfreudige junge Frau. Aber dann hast du mir auch ein bisschen erzählt und ich habe gemerkt, das war nicht immer so gewesen. Kannst du ein bisschen erzählen, wann war das und wie hat denn alles angefangen?
Genau. Also das war etwa so in meiner, Ende von meiner Gymnasie. Ich war dann etwa so 17, Anfangs 18. Und ich glaube, wie das Spezielle daran ist, die meisten hätten auch gar nicht gemerkt, dass es mir in dieser Zeit nicht so gut ist gegangen. Weil ich eigentlich gegen aussen immer so das Fröhlichsein, das Aufgestelltsein sehr fest gewahrt habe. Eigentlich auch aus dem Grund, weil ich das Gefühl hatte, ich darf gar nicht so zeigen, dass es mir nicht gut geht. Oder was in mir innen abgeht. Genau. Ja.
Und wie hat sich das dann... Ah, übrigens, ihr dürft ihr die Fragen stellen. Wir haben da, vielleicht habt ihr es schon gesehen, schaut da. Das Q&A möchten wir gerne durchführen, aber dafür braucht es eure Fragen. Also wenn ihr eine Frage habt, dürft ihr euch gerne mit dem Hashtag 3011, der Postleitzahl, und eine anonyme Frage stellen, die wir gerne aufnehmen, dem zweiten Teil des Abends. Einfach, dass ich das gesagt habe. Und ich will hier ja nichts oder keine Frage verpassen, darum nehme ich gleich schnell da meine Notizen vor. Nein, in dieser Zeit, du hast gesagt, es sei dir nicht so gut gegangen. Kannst du ein bisschen ausführen, was hast du für Gedanken gehabt, für Gefühle gehabt? Was war das nicht gut gewesen oder nicht gut gegangen gewesen?
Genau. Ich glaube, es war so die Zeit, in der ich sehr fest mich mit mir selber beschäftigt habe, sehr fest mich die Fragen beschäftigt habe, hey, was macht mich aus, wer bin ich, was habe ich eigentlich für einen Wert und was ist das Spezielle an mir. Und in dieser Zeit habe ich aber eigentlich sehr, sehr ein schlechtes Selbstspiel gehabt. Also ich habe in mir eigentlich nicht viel Positives gesehen, ich habe sehr viel Negatives gesehen und mein Blick auf mich war, glaube ich, sehr hart gewesen. Und ich war nicht gerne mit mir selber. Ich habe aber auch schwierig gefunden, das irgendwie gegen aussen zu teilen, weil ich habe auch das Gefühl hatte, es interessiert doch niemand, wie es mir wirklich geht. Und ich habe gleichzeitig auch das Gefühl hatte, ich darf doch anderen nicht zur Last fallen. Also noch wenn ich es teilen würde, dann wäre das dann anstrengend für andere Leute, weil sie müssten sich dann wie mit mir beschäftigen. Ja, und ich hatte das Gefühl, das liegt wie nicht drin. Genau. Und was sicher so ein bisschen das Grundthema ist, war so das ganze Thema Anerkennung. Ich habe sehr fest Anerkennung gesucht. Und habe dann ehrlich wie angefangen, mich selber sehr kritisch anzuschauen und eigentlich auch mein Äußeren, mein Körperbild einfach sehr kritisch anzuschauen und gefunden, ich bin ja nicht wert, dass man mir Anerkennung schenkt. Also muss ich daran irgendetwas ändern, weil mein Äußeren, das kann ich ja beeinflussen.
Also du redest von Identität, vom Selbstbild, wo dort mit Leidenschaft gezogen wurde. Wie hat sich das dann geäussert? Oder was war dann die Folge von denen, sag jetzt mal, von dem negativen Selbstbild, von dem, dass es nicht gut gegangen ist? Wie ist es dann weitergegangen?
Genau, also bei mir hat sich dann ehrlich so geäussert, dass ich gefunden habe, hey, ich bin eigentlich noch recht sportlich, ich kann das eigentlich ziemlich gut. Und das ist wie auch dort, wo ich Anerkennung bekomme. Also schaue ich, dass ich dort noch besser werde, also schaue ich, dass ich noch intensiver Sport mache. Und ich meine, wenn man ziemlich intensiv Sport macht, hat das auch eine Auswirkung auf den Körper. Und ja, die meisten Leute finden sportliche Leute attraktiv. Und das war so, wie so ein bisschen der Anfang, dass ich ja, irgendwie mehr anfangen, Sport machen. Ich glaube, zuerst noch in einem sehr gesunden Mass und dann aber irgendwann in einem sehr exzessiven Mass, der definitiv nicht mehr gesund ist. Also wir reden hier von ja, 6-7 Mal Sport pro Woche. Und was dann aber auch noch dazu ist, einerseits wie so der Gedanke, dass noch das nie hat gelenkt. Und Sport war wie nicht mehr zweckfrei. Es war nicht mehr, weil es mir Spass gemacht hat, sondern es war vor allem da, um Kalorien zu verbrennen. Und was dann eigentlich immer wie auch noch mehr dazu ist, dass ich selber von mir immer noch das Gefühl hatte, hey, mein Körper ist immer noch nicht schön. Ich muss mehr abnehmen, damit ich Anerkennung bekomme, damit mein Körper schön ist. Und habe dann ja, sukzessive einfach auch angefangen, irgendwie weniger zu essen. Habe angefangen, irgendwann mal Zeiten rauszulassen. So Sachen zu sagen wie, ja, ich habe im Fall schon gegessen oder nein, ich habe keinen Hunger. Und dann mit der Zeit irgendwie mehr auch wirklich sehr fest anfangen zu schauen, was esse ich. Sehr fest anfangen, Kalorien zu zählen. Und das eigentlich den ganzen Tag lang. Also das ist dann zu einem Ausmaß gegangen, dass ich ehrlich bei praktisch allen Nahrungsmitteln gewusst habe, wie viele Kalorien das sie haben. Und meine Entscheidung war zum Beispiel, ich habe einen Apfel und ich habe eine Birne, aber ich weiss, dass eine Birne mehr Kalorien hat als ein Apfel. Also ehrlich, möchte ich jetzt eine Birne essen, aber ich hätte ja mehr Kalorien als ein Apfel, also nehme ich den Apfel. Und ja, alle ungesunden Sachen habe ich eh schon lange nicht gegessen und irgendwann war dann eben das Ausmaß so weit, dass ich wie auch eben zum Beispiel wie Früchte und Gemüse geschaut habe, was von dem hat mehr oder weniger Kalorien. Genau.
Also, dass eine Birne mehr Kalorien hat als ein Apfel, das habe ich nicht gewusst. Krass.
Es ist auch nicht viel, aber klein.
Wie hat, oder du sagst eben, man hat es nicht, am Anfang hast du erzählt, man hat es nicht so angemerkt, oder? So ein bisschen gegen aussen hast du so ein bisschen eben die fröhliche, lebensfreudige Rebecca gegeben. Hat es dann eher geändert? Also, wo du dann eben, wie du vorletzt erzählt hast, hey, dann hast du dann irgendwie ein Feedback von deiner Aussenwelt, Familie, Freunde bekommen?
Ich glaube, recht lang nicht, weil ich recht lang das selber wie auch sehr gut aufrechterhalten konnte, dass es mir ja gut geht. Und dann aber irgendwann, wenn du so abnimmst und wenn du so exzessiv Sport machst, das hat mega körperliche Auswirkungen. Also ich war wirklich sehr tief mit dem Gewicht. Der tiefste Punkt, den ich mal hatte, ist 38 Kilo. Und das sieht man. Es hat auch andere körperliche Auswirkungen gehabt, wie im Sinne von, ich war dauernd müde, ich hatte keine Energie mehr, ich hatte dauernd kalt. Also ich hatte in Räumen innen Jacken an, einfach, ja, weil mein Körper kein Gramm Fett mehr hatte, um mich irgendwie warm zu halten. Und das sind halt dann schon Sachen, die man merkt. Was sicher auch aufgefallen ist, dass ich mich ja, aus Situationen auch immer wie mehr zurückgezogen habe, besonders halt alles, was um Essen und Trinken geht. Und das ist eigentlich dort, wo soziale Interaktionen stattfinden. In der Familie, aber auch mit Freunden. Und es ist dann sehr, sehr fest auch ehrlich gesagt wie mehr ein Rückzug gewesen, aus diesen sozialen Interaktionen. Ja, und das hat man sicher gemerkt. Gleichzeitig haben auch Familie und enge Freunde angefangen zu merken, dass es mir nicht gut geht. Ich glaube, es war aber für sie auch sehr schwierig, damit umzugehen oder mehr darauf anzusprechen, weil ich sie ja, glaube ich, auch gar nicht an mich hergelassen habe. Also ich habe wie mit ihnen auch gar nicht so mein Herz geteilt. Oder wenn sie mich gefragt haben, hey, ist alles gut? Und ich gesagt, ja, klar. Also es war wie näher eigentlich auch eine Zeit gewesen, einerseits von mir her, wo ich mich sehr zurückgezogen habe, wo ich auch gar nicht geteilt habe, was in mir innen abgeht. Und andererseits ein, ja, sehr festes Vermeiden und sehr viel halt auch ein Anlügen. Also ganz ehrlich, ich habe meine Eltern, meine Familie auch manchmal angelogen. Genau, weil ich einfach irgendwie so, ja, der Leidensdruck eigentlich wie so hoch war, dass es wie, es wäre wie schwieriger gewesen, darüber zu reden, als einfach so weiterzumachen. Obwohl ich gewusst habe, es ist nicht gut und obwohl ich gewusst habe, es geht mir nicht gut. Aber ich glaube, so das Eingestehen mir selber war mega schwierig und war ein mega langer Prozess. Genau.
Ich frage mich jetzt so, wie kommt man, es ist ein Prozess, oder? Man schlittert dort so ein bisschen rein. Hast du aber im Umfeld, weißt du, Leute gehabt, die das schon, oder Freundin oder in oder im Bekanntenkreis, Leute gehabt, die vielleicht ähnliche Probleme hatten oder ähnliche dann auch Folgen oder Auswirkungen oder Störungen hatten. Hast du das gekannt oder ist es für dich wie, du bist echt dazwischen geschlittert? So?
Also ich habe nicht persönlich Leute gekannt, die magersüchtig waren. Aber in meiner Familie haben wir auch psychische Erkrankungen schon gehabt. Mein Vater war, als ich Kind war, zeitlang schwer krank gewesen, psychisch. Und von dem her war eigentlich das Thema für mich nicht mega viel Neues gewesen. Wir hatten auch immer sehr offene Kommunikation in der Familie gehabt. Es war wie nie etwas Negatives gewesen. Und es ist eigentlich immer sehr fest die Haltung gehabt. Ich weiss, es gibt psychische Erkrankungen, es gibt Schwierigkeiten. Und es gehört mega zum Leben und mich kann daran arbeiten. Es war für mich nicht irgendwie etwas Stigmatisierendes gewesen oder etwas Schlechtes gewesen. Es war sehr fest mehr so ein das Eingestehen gewesen, hey, bei mir ist im Fall jetzt wirklich etwas nicht mehr gut. Ich kann es im Fall jetzt echt nicht mehr selber und ich brauche Hilfe. Und ich glaube, das war schwierig, weil ich habe mich immer sehr, sehr fest über meine Leistung definiert. Ich habe es immer selber machen. Ich wollte immer alles selber im Griff haben und die Sachen gut machen. Und dann wie an den Punkt zu kommen und wie zu sagen, hey, ich kann es jetzt echt nicht mehr. Ich kann es echt nicht mehr selber. Und ich brauche jetzt Hilfe. Das war sehr schwierig. Und ich glaube, das, was dann schlussendlich geholfen hat, um wie an diesen Punkt zu kommen und wie zu sagen, hey, jetzt ist wirklich nicht mehr gut, sind dann schon sehr nahe Familie, nahe Freunde gewesen, die mich darauf angesprochen haben. Obwohl ich dann ja, sehr taube Ohren hatte. Aber die wirklich eigentlich aus Liebe mich darauf angesprochen haben und gesagt haben, hey, wir machen uns Sorgen um dich. Irgendetwas ist echt nicht mehr gut. Du musst jetzt dort her schauen. Und was mir dann sehr fest schon geholfen hat, als ich mich, glaube ich, wie so ein bisschen auf diesen Prozess einlassen konnte, ist, dass ich das Gespräch gesucht habe mit jemandem, der selber auch mal magersüchtig war. Und sie mir so ein bisschen erzählt hat, wie es bei ihr war, wie sie daraus raus kam. Ich habe dann ein Buch gelesen von einer Frau, die magersüchtig war, und wie daraus rausgekommen. Und dann ist wie das Ganze Thema so ein bisschen enttabuisiert gewesen und ich hatte nicht mehr so das Gefühl gehabt, ich bin die einzige Person auf dieser Welt, die das betrifft, was man ja eh nie ist, aber ich glaube, man fühlt sich in diesem Moment so. Und es war dann viel einfacher gewesen, um selber auch zu sagen, hey, ich muss wirklich hierher schauen und auch zu sehen, es gibt Leute, die aus dem wieder rauskommen.
Wow, Gott ist dir ja ein Begriff gewesen, nehme ich an, oder? Zu dieser Zeit. Was hat er für eine Rolle gespielt in diesem ganzen Prozess vom, sage ich mal, gleich jetzt krank sein und er aber langsam merkt, ich brauche Hilfe, die Hilfe annehmen. Welche Rolle hat Gott gespielt?
Genau, also ich habe Gott dann schon gekannt. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und ja, eigentlich auch mehr oder weniger nahe persönliche Beziehung mit Gott gehabt. Ich glaube, wie in dieser ganzen Suche nach Anerkennung, nach Identität, war er wie, glaub, sehr fern gewesen, aber mehr, weil ich ihn nicht hergelassen habe. Nicht, weil er mich nicht gesucht hat. Und dann ist aber eigentlich wie die Zeit gekommen, in der ich gemerkt habe, hey, das von außen, das verhält einfach nicht. Also, was Menschen über mich denken, das ist nie nur gut. Und alle denken irgendwie etwas, ehrlich, egal was sie machen, ich genüge den Menschen eh nie. Egal wie viel sie leisten, es reicht nie. Oder es gibt immer Leute, die noch mehr verlangen, die noch mehr einfordern. Und er war, glaube ich, schon sehr fest die Suche nach Gott im Sinne von, hey, einerseits, wo bist du in dem Ganzen inne und wieso lässt du das zu? Wieso muss so etwas passieren? Wieso muss es mir so schlecht gehen? Und wieso kannst du es nicht einfach wegnehmen? Also sehr fest wie auch die Fragen an ihn und ein Suchen nach Antworten, die mich aber, glaube ich, sehr fest auch auf diesem Prozess begleitet hat.
Mega spannend, wenn du sagst, eben, du hast zwar gewusst, dass eben, du hast Gott kennt und alles, aber hast irgendwie nicht hergelassen in den entscheidenden Fragen, die dich dann dazu gebracht haben, dann, in den ganzen Prozess gar nicht hergelassen, oder? Das finde ich auch spannend. Wie lange ist es gegangen, dass, sag jetzt mal, der Heilungsprozess oder der Prozess, wo du bist rausgekommen aus diesen, sag jetzt mal, krankhaften Gewohnheiten, aus dieser Geschichte?
Also was man vielleicht noch muss sagen, ist, ich habe dann, ehrlich, ab dem Moment, wo ich begriffen habe, hey, ich brauche Hilfe, es geht mir wirklich nicht mehr gut, ich muss jetzt irgendetwas machen, habe ich dann auch professionelle Hilfe in Anspruch genommen. Ich bin dann zu einer Psychotherapeutin, die spezialisiert ist auf Essstörungen, und habe dann eigentlich, ja, in einer sehr intensiven Therapie das mit ihr aufschaffen. Und das hat dann eigentlich auch sehr viele Konsequenzen, wenn man wie an dem Punkt ist, wo ich war und man nur noch 38 Kilo schwer ist. Also es hat auch medizinische Auswirkungen. Ich habe ehrlich in diesem Prozess mit einer Psychotherapeutin auch gewisse Vereinbarungen müssen abmachen, das müssen einhalten. Also ich zum Beispiel müssen damit einverstanden sein, dass ich pro Monat ein Kilo zunehmen muss. Ich habe jeden Monat zum Hausarzt müssen, mein Gewicht kontrollieren. Ich habe gewusst, wenn ich das nicht einhalten kann, muss ich stationär in eine Klinik. Einfach aus dem Grund, auch weil es medizinisch irgendwann ist, sehr, sehr gefährlich ist, wenn das Gewicht so lang so tief ist. Also ich habe einerseits dort auch sehr fest gewusst, was sonst Auswirkungen wären, wenn ich das jetzt nicht angehe. Genau, und dann habe ich wie auch angefangen, mehr mit Freunden und Familie darüber reden. Ich habe angefangen, mein Herz zu teilen, weil ich wie gemerkt habe, oder ich war an dem Punkt gewesen, so, jetzt ist ja wie ehrlich egal, weil sie wissen ja jetzt eh alle, dass es mir nicht mehr gut geht. Und dann kann ich ja jetzt auch anfangen, darüber reden. Und dann kann ich auch anfangen, mein Herz zu teilen. Und das ist wie eigentlich auch sehr, sehr ein wichtiger Teil des Prozesses gewesen, auch zu merken, hey, ich bin getragen. Und ich habe so viele gute Leute an meiner Seite, die sicher auch sehr fest geholfen hat, dass ich wie so schnell wieder aus dieser Erkrankung rausgekommen bin. Zu deiner Frage, wie lange das ist gegangen. Ich bin knapp ein halbes Jahr im Einzelsetting bei Psychotherapeutin gewesen, und dann etwa noch weitere 4-5 Monate in einer Gruppentherapie. Und bin eigentlich auch innerhalb von diesen, ja, was ist, knapp 9 Monate von meinen 38 Kilo auch wieder auf einem Normalgewicht von 50 Kilo gewesen. Und das ist extrem viel, in so kurzer Zeit so schnell so viel zuzunehmen. Genau. Was auch sehr, sehr eindrücklich war, dass ich ja, im Rahmen dieser Gruppentherapie sehr viele andere Leute kennengelernt habe, die seit Jahren mit dem Thema Essstörungen in Kontakt sind und seit Jahren immer wieder ja, damit konfrontiert sind, Rückfälle hatten und sehr, sehr schwierig eigentlich nur aus dem sie rauskommen oder eben ja, zum Teil immer noch drin sind. Genau.
Und heute? Merkst du noch etwas von dieser Zeit? Oder wie geht es dir heute?
Ich glaube, heute ist wie meine Beziehung zu Gott sehr, sehr, sehr viel tiefer. Ich glaube, wie auch im Rahmen von dem ganzen Prozess ist es wie eben nicht nur Psychotherapie und Freunde und Familie gewesen, die mich getragen haben, sondern es ist wirklich fest auch das Suchen nach Gott, nach Beziehung mit Gott, wo dann sehr stark im Fokus war, wo ich wie durfte erkennen, hey, das, was Gott über mir sagt, das ist wahr und das ist so viel wert. Und das, was er über mir ausspricht, nämlich, dass ich gut bin, so wie ich bin, dass er mich wunderbar geschaffen hat und dass er mich liebt. Und zwar ohne, dass ich etwas leiste, dass seine Liebe zuerst war. Und dass wir durch das, dass er seinen Sohn hat gegeben, eine direkte Beziehung mit ihm haben können. Das ist etwas, was mich heute mega, mega durchdreht, weil ich einfach weiss, hey, ich mache immer noch Fehler. Es gibt immer noch Momente, wo ich das Gefühl habe, dass das, was ich mache, reicht nicht. Ich glaube, mein Leistungsdenken, das ist so, das bin ich, das ist Teil von mir. Aber ich weiss, meine Identität und mein Wert ist nicht abhängig von dem, was ich leiste, sondern ich weiss, dass Gott mich zuerst geliebt hat und dass ich von dem aus darf Sachen angehen, darf Sachen anreissen, von dem aus meine Energie hat, um auch Sachen zu verändern. Und dass er wie in dem Sinne mega, mega treu ist. Und ja, vorhin auch mal noch gesagt, so wie, ich habe mich immer gefragt, wieso Gott hast du es nicht einfach weggenommen? Wieso all der Schmerz? Und ich glaube, das ist ja, wirklich einfach. Ich weiß nicht wieso, aber ich weiß, dass meine Beziehung zu Gott durch die Zeit so viel tiefer ist worden, durch den Schmerz so viel tiefer ist worden, weil ich einfach auch dürfen merken, hey, und das, was er verspricht, das, was er sagt, das verhält. Und er ist da und er lässt ihm echt nicht im Stich. Ja. Und ich glaube, das ist das, was ich auch heute im Alltag erlebe. Es gibt Momente, wo ich mich wieder frage, hey, wer bin ich, was macht mich wert aus? Es gibt Momente, wo ich mich selber nicht so gerne habe, wo ich nicht so einen guten Blick auf mich habe. Und dann weiss ich aber, hey, ich darf mit all diesen Fragen und mit all diesen Gedanken zu Gott kommen und ja, mich dafür entscheiden, das zu glauben, was er über mir sagt. Und es ist immer wieder eine Entscheidung, aber ja, wie dürfen erfahren, dass das verhält. Genau.
Hey, das berührt mich mega. Zu sehen, ja, woher du kommst und wo du jetzt bist und wie du jetzt erzählst, mega, mega stark. Hast du noch, das hast du schon viel gesagt, das geht in den letzten Minuten, aber jetzt hier für uns alle, weißt du noch so etwas, wo du sagst, das würde ich noch sagen. Vielleicht gibt es Leute, die betroffen sind oder Leute kennen. Aber ich sage, hast du noch eine Herzensbotschaft an uns?
Ja, ich glaube, es sind wie so zwei Sachen. Eben einerseits, es gibt manchmal schwierige Zeiten im Leben. Es gibt manchmal Zeiten, die echt scheiße sind und wo man sich nicht würde wünschen würde. Wo man Gott manchmal wirklich fragt, wo er in dem Sinne ist. Und ich glaube, das ist wie etwas, was ich echt erfahren durfte und wo ich wirklich weiss, hey, Gott ist mit drinnen und er verlässt uns in diesem Sinne nicht und er begegnet uns am tiefsten Tiefpunkt. Und er begegnet uns so, ja, dass wir es auch verstehen können, dass wir ihn erkennen und wir ihn wahrnehmen und sehen können. Und ich glaube, das Zweite ist wirklich einfach so, dass ja, die unfassbare Liebe von Gott, was so viel grösser ist als das, was wir uns je vorstellen könnten. Die Freude, die er hat über uns, über jedem Einzelnen von uns. Und die einfach da ist und die zuerst da war, bevor wir irgendetwas für ihn tun konnten. Und die unabhängig von dem ist, was wir leisten oder was wir eben nicht leisten.
Merci vielmals. Du hast dich bereit erklärt, noch für Gespräche, also wenn Leute da sind, die gerne mit Rebecca reden würden, du bist den ganzen Abend noch da. Die dürfen auch Q&A nutzen, für Fragen zu stellen, anonym, ne, die würden wir gerne berücksichtigen. Und du bist sogar auch im Gebetsteam, wenn Leute Gebet wünschen, mit der Rebecca zusammen mit der Betten, dürfen sie in Anspruch nehmen. Und ich würde jetzt gerne überleiten, wir stehen wieder auf. Stubenfeeling kann immer noch bleiben. Ich mache noch ein bisschen weiter. Ich würde gerne den Stellpass, den du mir geworfen hast, weiterführen. Merci vielmals, Rebecca. Also, keine Angst, ich mache nicht mehr lange. Aber ich habe gleich gefunden, das ist so ein wichtiges Thema, so ein relevantes Thema. Ich würde gerne noch ein paar Gedanken mit euch teilen. So. Meine Birkenstöcke sind einmal ab. Seht ihr noch, wieso? Gut. Ich habe schon mit einem Red Bull-Dösli angefangen. Geht's? Wollt ihr schnell aufstehen und wieder abhocken? Oder mögt ihr noch schnell zulassen? 10 Minuten etwa. Aufstehen? Ist gut. Also. Red Bull. Eine Schätzfrage. Das hier ist ein volles Red Bull-Dösli. Wenn wir jetzt hier gerade draufstehen, da. Wie viel Gewicht mögt es haben, ohne dass es kaputt geht?
Kilogramm. 40 Kilogramm.
Mehr. 80. Mehr.
Mehr. Mehr. Mehr. 300.
Etwa 305 hat man physikalisch so herausgefunden. Also ein Dösli, ein volles Dösli, sei es Cola, Red Bull, aus Aluminium, hat etwa 300, ein bisschen mehr als 300 Kilogramm. Also, nehmen wir jetzt mal, sind 80 Kilo. Nein, vielleicht nicht. Etwa 4 Personen, 4 bis 5 Personen könnten das sich aufstapeln, auf die Schulter stehen und auf dem Dösli draufstehen, ohne es würde kaputt gehen. Hingegen, das hier, das ist leer. Da könnte mein Bub, der 15 Kilo wiegt, draufstehen, das würde kaputt gehen, das wäre flach. Und wieso zeige ich das? Für mich ist das Thema Identität. Rebecca hat es gesagt, angefangen das Ganze mit Fragen, wer bin ich, was zeichnet mich aus, wie stehe ich im Vergleich zu anderen Personen? Das ist das Thema Identität. Und von außen sehen die Dösli genau gleich aus. Aber wenn Druck kommt, wenn irgendwie eine schwierige Situation da ist, Krisen, Verlust, Trauer, was auch immer, dann merkt man dann, was es wirklich verhält. Und wie gesagt, von außen sehen sie genau gleich aus, aber dass man mal 10 Kilo in einem Mal verliert und das über 300 Kilogramm. Und ich glaube, das ist mega wichtig, dass wir uns auseinandersetzen mit diesen Fragen von Identität. Was sieht man aus? Wer bin ich? Bevor so eine Krise kommt. Weil das Schlimmste, was passieren könnte, ist, ihr gebt keine Zeit daran, sich auseinanderzusetzen mit diesen Fragen, dann kommt eine schwierige Zeit und ihr merkt, Scheibe, ich habe nichts. Es verhält nichts. Mir geht wirklich der Fuß unter den Boden weg. Ja, der Boden unter den Füßen weg. Und darum mega wichtig, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich habe hier eine Geschichte mitgenommen aus der Bibel. Aus Lukas 15. Der hat die Geschichte schon x-mal gehört, ich gehe, aber mir ist nochmals ein neues Licht auf. Ich fasse es gerade an. Lukas 15. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte mein Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fremdes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Pressure, Druck, Krise. Und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben, und er durfte seine Schweine hüten. Zu dieser Zeit der schlimmste Job, den man sich vorstellen kann. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, und damit ist Gott gemeint, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. Die Rede hat er vorbereitet. Ich habe gesündigt. Gesündigt. Kommt immer wieder vor. Gott sagt uns, wir sollen ihn lieben, wir sollen uns lieben und unsere Mitmenschen lieben. Und wenn wir das nicht schaffen, nennen wir das Sünde, Zielverfehlung. Das passiert mir jeden Tag, euch auch. Ich habe gesündigt und das hat der junge Mann dort auch gemacht. Und im zweiten Teil sagt er, und ich bin Identität, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Und das Zehnte ist Fakt, ich habe gesündigt, er hat das Ziel verfehlt, er ist von Gott weggelaufen. Aber das Zweite, das ist Interpretation. Fakt. So, Interpretation. Und wie es dann weitergeht, phänomenal. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück, zu Gott. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Na, Achtung, sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Aber der Vater, er hat ihn gar nicht ausreden. Aber der Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider, in anderen Übersetzungen, Gewand, Mantel, im Haus und zieht sie ihm an, holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße. Und das finde ich genial an dieser Bibel. Wenn man schaut, für was ist das Symbol von einem Mantel, von einem Kleid, dann findet man heraus, dass in verschiedenen Passagen, gerade im Jesaja heisst, der Mantel der Gerechtigkeit. Also wenn ich den Mantel, beziehungsweise wenn ich den Mantel bekomme, wenn mein Vater mir den Mantel gibt. Könnt ihr euch vorstellen, der Sohn hat gestunken. Der war bei den Säugen. Hat der Vater gesagt, geh zuerst duschen. Er zieht ihm den Mantel über. Und das ist gleichbedeutend wie, hey, du bist gerecht. Ich überdecke die Scham. Er stinkt, er schämt sich. Die Scham, die entsteht, wenn man Ziel verfehlt, wenn man etwas Falsches macht. Er gibt ihm den Mantel und sagt, mein Sohn. Er gibt ihm die Identität, du bist mein Sohn. Du bist angenommen. Du bist wieder da. Er hat ihn umarmt, hat ihn geküsst. Und so geht es zu uns. Wenn wir Jesus kennen, wenn wir ihn einladen, ihm sagen, hey, ich will das Leben leben mit dir, dann bekommen wir den Mantel von Gerechtigkeit. Wir sind gerecht gesprochen und egal, was drunter ist, das überdeckt, wir werden rein gewaschen durch Jesus. Und das Zweite, was er bekommt, ist der Ring. Jetzt der schon an? Ich nehme da den Ehering. Er tut ihm den Ring überstülpen und der Ring ist ein Symbol für Autorität. Autorität, die Vollmacht, die wir bekommen durch Jesus. Das heisst in Galater, nur ich lebe allein, sondern Jesus lebt in mir. Hey, wenn wir das checken, dass nicht wir sind, die etwas machen müssen, die etwas leisten müssen, die etwas tun müssen, damit etwas passiert, sondern Jesus in uns, dann macht das einen riesen Unterschied mit unserer Identität. Dann füllt es unser Red Bull-Döschen bis auf den Rand. Weil ich weiss nicht, wie ihr euer Red Bull-Döschen füllt. Partnerschaft, Besitz, Familie, Kind, Job. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man eine Scheinidentität aufbauen kann. Man sagt, das zeichnet mich aus, das bin ich. Das ist das, was ich verheben soll, wenn ich mal in eine Krisensituation komme. Es ist auch mir so gegangen. Früher war ich sehr stark getriggert, von Sporterfolg zu haben, der Beste zu sein, der Erste zu sein. Das begleitet mich noch heute. Immer wieder holt mich das ein. Das Leistungsdenken. Aber wir haben den Mantel von Gerechtigkeit, wir sind gerecht gesprochen. Das ist ein Geschenk. Wir können das annehmen, ohne dass wir etwas dafür tun. Der Sohn hast du am Tiefpunkt gesehen, gar nicht können geben. Und der Vater ist gekommen, hat ihm den Mantel gegeben und gesagt, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, du bist gerecht vor mir, ich nehme dich an. Und dann kommt der Ring, wo ihm sagt, hey, du hast Autorität. Du kannst mit diesem Ring in meiner Vollmacht Sachen bezwecken, die einfach wunderbar sind. Und nicht, weil du viel bettest, weil du viel Bibel liest, weil du viel in die Kirche gehst, weil du viel Gottesdienste besuchst. Nein, du hast es als Geschenk bekommen. Hat mir jemand gesagt, die Gabe, das, was man geschenkt bekommen, sieht nichts über die Person aus. Aber wie man damit umgeht, das sieht etwas über die Person aus. Aber das andere, das ist ein Geschenk. Und das dritte ist die Sandale, die er bekommt. Hey, leg jetzt die Birkenstöcke an. Ein Sklave hat nie Sandalen angelegt, denn zu dieser Zeit. Das ist ein Symbol von, hey, das ist mein Sohn. Ich tue den nicht als Sklave. Oder er hat gesagt, ja, nimm mich als Tageslöhner, als Arbeiter. Aber nein, du bist mein Sohn. Und vielfach sind wir noch in diesem Tageslöhner-Modus drin. Wir müssen etwas tun, um den Mantel zu bekommen. Wir müssen etwas tun, um die Sandalen zu bekommen, um den Ring zu bekommen. Nein, das ist ein Geschenk. Wir haben die Vollmacht bekommen und das ist... Das füllt unser Red Bull-Döschen, sage ich euch, bis rauf. Und das ist nicht einfach da mit jetzt im Kopf verstanden. Das ist etwas, was wir immer wieder müssen uns bewusst werden. Und mit was? Ich brauche das für die Bibel. Ich meine, es gibt andere Stimmen, die sagt, die klagt an und sagt, ja, bist du sicher? Du bist doch nicht mehr wert. Ja, was willst du jetzt da, zum Beispiel ich, David, was willst du jetzt da denen heute etwas sagen zu diesem Thema? Wie hat die letzte Woche ausgesehen? Wie viel Zeit hast du mit mir verbracht? Wie viel hast du Bibel gelesen? Ich muss ehrlich sein zu euch. Ich war in der Skiferie, alle Hände voll Zeug mit den Kindern. Morgen um 6 Uhr Tag wach, am Abend bis um 8 Uhr, 9 Uhr bis zum Kind. Ich hatte nicht mega viel Zeit, um in die Stille zu gehen, Zeit mit Gott zu verbringen, in der Bibel zu lesen. Aber darum ist die Predigt auch für mich. Hey, ich darf hier in dieser Vollmacht mit diesem Mantel, mit diesen Schuhen vor euch stehen und wissen, es bin nicht ich, sondern es ist Gott, der durch mich zu euch redet. Und darum... Der Ring, der Mantel, die Schuhe, die bekommt ihr als Geschenk. Und das hier, die Interpretation, ich bin es nicht mehr wert, wenn irgendetwas schief läuft, wenn irgendetwas nicht so läuft, wenn ihr am Ziel daneben schiesst. Das ist eine Stimme vor Anklage. Gott streicht die zwei Wörter. Ich habe gesündigt, ja. Gott heisst es nicht gut. Der wünscht uns das Beste. Der will, dass wir gehorsam sind, dass wir seine Gebote erfüllen. Das dient uns ständig zum Besten. Aber wir sind Menschen und wir werden immer sündigen. Bis wir erlöst sind. Aber das hier, das ist ganz wichtig für unsere Identität. Wir sind es wert, weil wir das Geschenk bekommen haben. Und wir können 300 Kilo aushalten, wenn wir das annehmen. Wenn wir die Identität in Gott annehmen. Alles andere. Das verhält nicht. Ich werde noch Mut machen, dass wir uns nicht vor Anklage, von Lügen kleinreden, dass wir nicht in einem Leistungsdenken drin sind, weil es geht dann weiter, der Sohn, der ältere Sohn, der ist dann zurückgekommen, ich mache es kurz, gesagt, geht's noch? Ich war die ganze Zeit bei dir, hatte einen älteren Sohn, habe geschafft für dich jeden Tag, ein Leistungsdenken. Und jetzt kommt der Anger da, hat das ganze Geld mit Huren verprasst. Und jetzt machst du ein Riesenfest, das beste Kalb brauchst du jetzt für ihn, gibst ihm die besten Kleider. Und so denken wir doch aber noch. Ja, das darf er jetzt einfach so kommen und wieder so tun, als wäre er Christ, als wäre er nie gehört zu Gott und so. Woher kommt der? Und das Finger zeigen und kann doch das nicht. Schau mal, der Kalb, der und die, schau mal. Oh, Social Media Profil, ja, geht's noch und so. Wie viel sind wir so in dem Denken? Es ist beides nicht gut. Der eine läuft von Gott davon, der andere läuft zwar nicht davon, aber innerlich distanziert er sich auch zu Gott. Aber auch zu dem sagt er, mein Sohn, siehe, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nah und alles, was ich habe, gehört dir. Auch hier wird er mit Sohn angesprochen. Und das sind wir alle. Ja. Der, ich, wir sind Söhne, wir sind Töchter von Gott, vom Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und wenn wir das als unsere Identität nehmen, dann haben wir ein volles Red Bull-Döschen. Und das ist mein Wunsch. Hey, eine junge Generation, die volle Red Bull-Döschen haben, aufgrund von Identität in Gott. Das verspricht Hoffnung. Und ich spüre die Hoffnung, wo ich sehe, da hat es ganz viele junge Leute hier mit mir zusammen da, wo ich so fest hoffe, dass ihr einfach sagt, hey, lass von diesen Lügen, von dem, was die Welt, was die Gesellschaft uns einreden will, lass mich nicht beeinflussen. Meine Identität kommt von oben, kommt von Gott. Und ich kann Wahrheiten aus dieser Bibel rausnehmen, die ich trennen von Lügen, die ich mich prasseln kann. Wo man sagen will, ich bin es nicht wert. Ich länge nicht. Ich kann doch nichts. Es gibt so schöne Passagen in der Bibel, ein paar Screenshots gemacht. Darum ist Bibel lesen, es ist nicht, je mehr Bibel lesen, desto mehr hat er den Ring am Finger, desto mehr hat er einen cooleren Mantel. Nein, er hat es an. Aber es hilft euch, die Wahrheit zu erkennen, Lügen rauszufinden und denen nicht zu glauben. Hört mal, in 1. Johannes 4. Und wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also alles, hey, Gott ist doch ihm egal, wer ich bin. Nein, Gott ist in dir. Denn, ich schaffe es nicht. Alles ist zu viel, ich habe nichts. Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5. Wenn du kaputt bist, krank bist, Psalm 147,3, er heilt die Menschen, die innerlich zerbrochen sind und verbindet ihre Wunden. Jeremia 29. Für Leute, die keine Hoffnung haben, die nur schwarz sehen, denn ich allein, der Herr, weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Wer das Gefühl hat, ja, ich habe es eh vergeben, ich habe schon so viel gesündigt, ich kann es nicht viel schlimmer machen, ich komme noch mehr im Dreck rum, ich bin eh verdammt. Meine Schafe, Johannes 10, 27, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ihnen gebe ich das ewige Leben. Und sie werden niemals umkommen. Leute, das ist pures Gold. Die Bibel lesen nicht als Druck, wo ich muss, sondern ich erkenne dort so viel Wahrheit über meine Identität, wo mein Red Bull-Döschen jeden Tag wieder aufs Neue füllt. Noch einen gebe ich euch noch, dann höre ich auf. Jesaja 43, Vers 2. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Liebe Leute, sorry, jetzt habe ich länger gemacht, aber ich hoffe, ihr spürt mein Herz schlagen. Lass uns jetzt in eine Worship-Zeit gehen mit der Band. Vielleicht seid ihr der Typ, der junge Mann, der von Gott wegläuft. Der das Gefühl hat, ich bin so in diesem Dreck. Ich kann doch nicht mehr von diesem Gott, von diesem Vater kommen. Vielleicht seid ihr der, der daheim beim Vater schön brav, treu bleibt. Die ganze Zeit einfach seid das macht, was er sollte, aber wo man gleich merkt, ah, eigentlich ist es so religiös, es ist so Leistungsgetue, ich bin so unter Druck. Vielleicht hat er sonst gemerkt, dass unser Red Bull Dösli gleicht mehr dem da hier und nicht dem da hier. Und ihr wünscht euch so ein Red Bull Dösli. Lasst Gott arbeiten in dieser nächsten Zeit. Und wenn ihr gerne das teilen mit jemandem, das Gebetsteam steht bereit. Ihr dürft zu ihnen gehen, dürft mit ihnen reden, ihr dürft mit ihnen beten. Sie sind sehr gerne für euch da. Oder Rebecca wird da sein, wenn ihr mit ihr spezifisch reden wollt. Nutzt die Zeit, kommt vor Gott. Der, der euch die Identität gibt. Ihm gehört alle Ehre. Er gibt euch die Vollmacht, er gibt euch den Mantel, er gibt euch den Ring und er gibt euch die Sandalen.